das fand ich ganz, ganz spannend. Selbst bei diesen hoch austrainierten Sportlern, die haben ja täglich mehrere Trainingseinheiten im Kaderniveau, selbst bei diesen konnten wir sowohl in den Sprüngen als auch in den Sprints durch diese Hoppings als Vorbereitungsaktivität Leistungssteigerung erzielen.
Für Sprints, Intervalle und alles, was eben schnell sein soll, brauchen wir die Reaktivkraft. Und die lässt sich nicht nur durch Training steigern, sondern auch kurzfristig durch ganz easy Aktivierungsübungen. Wie diese Hacks aussehen können und wann wir sie anwenden sollten, verrät uns Sportwissenschaftler Dr. Julian Bergmann von der Akademie für Sport und Gesundheit. Er hat spannende Forschung zur Reaktivkraft betrieben und die Ergebnisse dieser Studien präsentiert er uns nun in der Folge. Und ich verrate schon mal so viel, für eine der Methoden mit der größten Wirkung auf die Reaktivkraft müssen wir uns nicht mal bewegen. Stichwort Motor Imagery. Das ist die reine mentale Vorstellung einer Bewegung. Aber überzeugt euch selbst, hier ist Elliot von Achilles Running und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo Julian, willkommen im Achilles Running Podcast. Schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, freut mich, dass es geklappt hat. Hast du heute vielleicht schon gesportelt? Das ist ja eine Frage, mit der wir immer ganz gerne beginnen. Hast du heute schon trainiert oder, ich bin mal nett, hast du die Woche schon trainiert?
Die Woche tatsächlich ja und direkt, wenn wir fertig sind mit der Podcast-Folge, werde ich ins Fitnessstudio gehen.
Ah, das mag ich auch sehr gerne. Nach der Folge erstmal den Kopf freikriegen mit ein bisschen Sport. Ist bei dir irgendeine bestimmte Trainingseinheit aktuell dran? Du meintest jetzt gerade Gym.
Genau, da schaue ich immer so ein bisschen, wie oft ich die Woche Zeit habe. Dann mache ich ab und zu einen Split-Trainingsplan. Ansonsten, wenn es weniger Zeit ist, dann ist das Ganzkörpertraining angesagt.
Okay, Ganzkörpertraining. Und dann auch mit Hanteln oder eher so Bodyweight? Oder
tatsächlich Hanteln und Geräte.
Okay, ja. Also du bist so ein richtiger also Gym-Profi.
Das würde ich jetzt nicht so sagen, aber ich habe zumindest Spaß dabei.
Okay, ja. Ist so draußen Sport aktuell? Wahrscheinlich sowieso nicht, aber ist das nicht so dein Ding?
Macht mir auch Spaß, aber bei den Temperaturen aktuell nicht. Wir haben jetzt gerade Winter und hier haben wir eisige 0 Grad und dann zieht es mich doch eher nach drin.
Bei uns ist es auch gerade Minusgrade und ich liebe es nicht, weil ich natürlich mich trotzdem wie ein guter Läufer nach draußen quäle, aber mir manchmal auch das Laufband einfach wünsche, besonders wenn es draußen rutschig ist. Deshalb durchaus sinnvoll, öfter ins Gym zu gehen, werde ich vielleicht jetzt im Winter auch mal angehen und nicht so... Ja, mich einfach nicht so sehr draußen quälen. Gerade für die Krafteinheiten macht das ja auch immer Sinn. Absolut. Werde ich vielleicht nochmal für Tipps auf dich zurückkommen.
Sehr gern, jederzeit.
Ja. Ja, du hast uns ja heute ein super spannendes Thema mitgebracht. Wir wollen ja heute über Reaktivkraft reden und ja, erstmal auch natürlich darüber, inwiefern uns das hilft, schneller zu werden vielleicht. Und dann natürlich auch uns Methoden angucken, wie das Ganze funktioniert. Und da bin ich auch schon gespannt, weil da hast du ja auch so die ein oder andere etwas ungewöhnlichere, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Methode mitgebracht, die vielleicht die Leute da draußen noch nicht so kennen. Deshalb bin ich sehr gespannt, da gleich mit dir in das Thema einzusteigen. Wenn man das Wort Reaktivkraft hört, könnte man sich ja jetzt fragen, da muss es ja noch andere Kräfte geben. Vielleicht fangen wir deshalb mal ganz am Anfang an. Was für andere Kraftarten gibt es denn überhaupt? Was macht jetzt die Reaktivkraft konkret aus? Vielleicht holst du uns mal da gleich ganz am Anfang ab.
Sehr gern. Also grundsätzlich ist ja erstmal Kraft in der Sportwissenschaft die Fähigkeit des Nervmuskelsystems, Kräfte zu überwinden, sie ihnen entgegenzuwirken oder sie zu halten. Und jetzt gibt es da bestimmte Erscheinungsformen in der Praxis und da hat man dann probiert, diese zu differenzieren. Da findet man dann beispielsweise die Maximalkraft oder die Schnellkraft, die Kraftausdauer und eben auch die Reaktivkraft.
Okay, und ja, was macht die genau aus? Kannst du uns das auch schon mal direkt definieren?
Sehr gern. Also die Reaktivkraft ist gekennzeichnet dadurch, dass eine sehr schnell nacheinander ablaufende exzentrische Bewegung, heißt eine Dehnung des Muskels, gefolgt von einer konzentrischen Bewegung, sprich Verkürzung des Muskels, erfolgt. Und das Besondere dabei ist, dass dort Kraftspitzen entstehen, die man bei anderen Kräften so nie hinbekommen würde. Also wenn man jetzt beispielsweise einen Dropjump macht, also einen Niederhochsprung. Man springt quasi von einer Erhöhung wie einem Kasten auf den Boden und von dort drückt man sich ganz schnell wieder nach oben ab. Das ist der sogenannte Dropjump. Und dort entstehen Kraftspitzen von mehreren hundert Kilogramm. Und das werden wahrscheinlich die wenigsten irgendwo in der Beinpresse oder so hinbekommen. Das heißt, diese Kraftspitzen da sind quasi auch das Besondere in dieser Aktionsform. Und das Ganze kann dadurch geschehen, dass dort ja ein physiologisches Phänomen abläuft. Denn wenn der Muskel schnell gedehnt wird, dann werden sogenannte Muskelspindeln gereizt. Diese senden dann, so sagt man in der Wissenschaft, ein afferentes Signal, also ein Signal, ein Nervensignal, ein Aktionspotenzial vom Muskel aufwärts zum Rückenmark. Von dort wird es dann verschaltet und geht wieder als efferentes Signal zurück zum Muskel und lässt diesen Muskel kontrahieren. Und das bringt die entsprechende Spannung in den Muskel, mit der man auch die Sehnen entsprechend vordehnen kann. Und diese Vordehnung, das ist sozusagen gespeicherte Energie, und die können wir dann in dieser konzentrischen, in der Abdruckphase wiederum nutzen.
Okay, das war jetzt sehr theoretisch noch.
Das war sehr theoretisch, ja. Ich hoffe nicht zu theoretisch.
Nee, ich habe es begriffen. Vielleicht gucken wir uns da ja auch sowieso gleich nochmal praktische Beispiele an dazu.
Ja.
Was würdest du sagen, weil du eben meintest, dass die, ja, dass gerade die Reaktivkraft, dass da besonders hohe Kraftspitzen sozusagen auftreten. Ist es dann auch die, bei der am meisten Kräfte wirken von all den Arten, die es gibt?
Ja, das kann man so sagen. Also das bekommt man durch keine andere Aktionsform hin, diese Kraftspitzen. Das ist
krass. Ja. Wie unterscheidet sie sich von der Schnellkraft? Weil ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass bei Sprüngen und so, weil du gerade Dropjumps angesprochen hast, auch die Schnellkraft relativ wichtig ist. Vielleicht kann man die nochmal unterscheiden voneinander?
Genau, da ist eigentlich der einzige Unterschied, dass diese bei der Schnellkraft diese Vordehnung fehlt. Also bei eine schnellkräftige Bewegung wäre beispielsweise, wenn ich langsam in die Hocke gehe, in dieser Position kurz verharre und dann mich maximal schnell probiere, nach oben abzudrücken. Mhm. Das wäre so eine klassische schnellkräftige Bewegungsform.
Okay. Und wo würde jetzt so eine Reaktivkraft vielleicht für LäuferInnen interessant werden? Also tritt die auch beim Laufen auf oder nicht beim Laufen direkt?
Kommt in alltäglichen als auch in sportspezifischen Bewegungen vor, wie bei Würfen, Sprüngen und Sprints. Deswegen Sprints sind ja auch eine Laufform.
Ja.
Aber das erfordert schon eine schnelle Bewegung mit kurzen Bodenkontaktzeiten. Das heißt, wenn ich einen lockeren Dauerlauf mache, dort werde ich keinen Dehnungsverkürzungszyklus hervorrufen können, der diese Grundlage für diese Reaktivkraft ist.
Okay, also zum Beispiel klassisches Intervalltraining wäre jetzt was, wo Reaktivkraft durchaus erreicht werden kann, wenn man dann lossprintet.
Ja, genau. Also in dieser Sprintphase, dort kann man dann auch diesen Dehnungsverkürzungszyklus beobachten. Genau.
Okay, ja, spannend. Das wusste ich tatsächlich vorher noch nicht. Wie kann sich dann eine gut entwickelte Reaktivkraft konkret auf so einen Sprint zum Beispiel, also auf die Laufleistung auswirken? So, lohnt es sich jetzt, die Reaktivkraft überhaupt zu trainieren oder haben wir die sowieso alle inne? Was, ja, kann da so der Vorteil sein, sich um die überhaupt zu bemühen?
Ja, also tatsächlich ist es für Bewegungen oder Sportarten, in denen diese Fähigkeit vonnöten ist, ein relevanter Leistungsfaktor. Das heißt beispielsweise bei einem Sprint kann ich durch eine gut trainierte Reaktivkraft kürzere Bodenkontaktzeiten und eine schnellere oder eine höhere Kraftanstiegsrate erreichen. Das heißt, die Kraftentwicklung erfolgt zu einem früheren Zeitpunkt und das ist eben für die Leistung ganz elementar.
Okay, also gerade die Schnelligkeit wird beeinflusst, die Effizienz auch oder geht das dann Hand in Hand?
Die Effizienz auch. Jetzt ist bei Sprints selten die Bewegungseffizienz die größte, spielt da nicht die größte Rolle,
ja. Aber
auch die Bewegungseffizienz dadurch, dass eben diese kinetische Energie in der Sehne gespeichert wird und in der konzentrischen Phase wieder freigegeben wird, ist es auch eine sehr effiziente Bewegungsform. Wenn man sich anschaut, wie Kängurus sich fortbewegen, die springen. Und die nutzen auch genau diesen Effekt. Die haben sehr, sehr kleine Muskelbäuche und sehr, sehr lange Sehnen. Und die können diese Bewegungsform sehr lange aufrechterhalten, weil sie eben auch diese Energie, die sie in der Sehne speichern, wiederum für die Fortbewegung nutzen können. Jetzt sind unsere Sehnen deutlich kürzer. Das heißt, bei uns ist dieser Effekt nicht derart stark ausgeprägt, aber er ist vorhanden und von daher kann man auch sagen, es ist eine effiziente Bewegungsform.
Okay, spannend. Na gut, wir gucken in unseren Podcast-Folgen auch immer ganz gerne einmal über den Tellerrand. Deshalb mal so ganz abgesehen vom Schnellerwerden, kann es sich auch lohnen, die Reaktivkraft anzugehen für vielleicht gesundheitliche Vorteile? Also ich könnte mir vorstellen, könnte es vielleicht das Verletzungsrisiko senken oder gibt es dazu noch nicht so viel, ja, so viele Daten?
Ja, also tatsächlich kann es das. Ich würde jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt ein Verletzungspräventionstraining aufsetzen würde, würde ich nicht per se ein Reaktivkrafttraining dafür nutzen. Aber es hat definitiv anatomische oder physiologische Effekte, die auch für die Verletzungsprävention durchaus dienlich sein können. Beispielsweise, ich habe ja gesagt, dort entstehen sehr, sehr hohe Kräfte während dieser reaktiven Bewegungen. Und entsprechend aufgrund dieser hohen Kräfte kommt es auch zu physiologischen Anpassungserscheinungen. Das heißt, die Sehne wird widerstandsfähiger, die Kollagenfasern richten sich aus, sie verdichten sich und dadurch wird die Sehne stärker. Hm. Und natürlich auf physiologischer Ebene, wir haben höhere Reflexantworten. Also auch das kann man trainieren. Das haben wir gesehen, dass bei austrainierten Sportlern die Reflexantworten höher sind als bei nicht trainierten Sportlern. Und das kann eben auch dienlich sein, dass man in Situationen, in denen man vielleicht umknicken würde, durch eine bessere neuromuskuläre Ansteuerung vielleicht dieses Umknicken auch verhindern kann.
Ja, das ist total relevant. Also wenn ich mir nochmal so in Erinnerung rufe, wie viele LäuferInnen auch gerade unter Achillessehnenproblemen leiden, dann wäre das ja, also ne, alles was hilft, kann man da durchaus mitnehmen.
Das stimmt, ja. Und vielleicht auch noch ganz spannend, vielleicht etwas, was einem erstmal kontrovers erscheint, aber tatsächlich könnte man ein Reaktivkrafttraining auch als Osteoporoseprävention nutzen. Mhm. Denn auch wieder diese hohen Kräfte, die dort entstehen, diese führen zu einer Verformung des Knochens, aber im positiven Sinne. Und genau diese Verformungsenergie führt dazu, dass der Knochen sich anpasst. Das heißt, genau das ist es ja, was bei der Osteoporose passiert. Der Knochen baut sich nach und nach langsam ab und mit einem hochintensiven Training, mit hohen Kraftspitzen kann man dem entgegenwirken. Man muss natürlich darauf aufpassen, dass das unter kontrollierten Bedingungen geschieht, dass dort nicht genau das Gegenteil passiert, dass man sich dabei verletzt. Aber eigentlich sind Reaktivbewegungen eine Bewegungsform, wo ich die höchsten Verformungsenergien in den Knochen erreichen kann.
Okay. Ja, ich meine, damit wir uns nicht verletzen, da werden wir dann nachher ja nochmal auf die genauen Trainingsvarianten eingehen, uns auch da die Fehler angucken, die vielleicht passieren können. Deshalb, Leute, bleibt dran, damit ihr am Ende nicht das Gegenteil bewirkt. Okay. Was für Faktoren haben denn noch so einen Einfluss auf unsere Reaktivkraft? Also das interessiert mich halt auch, ist das Alter vielleicht entscheidend? Vielleicht auch das Leistungslevel von SportlerInnen? Also haben wir irgendwie inhärent eine höhere oder eine geringere Reaktivkraft?
Ja, also es gibt verschiedene Faktoren, die die Reaktivkraftfähigkeit beeinflussen. Es gibt da sicherlich eine enge Korrelation auch zur Maximalkraft. Aber das haben wir auch in unseren eigenen Untersuchungen festgestellt, das bezieht sich eher auf eine größere Gruppe, wo man das dann sagen kann, die Sportler, die leistungsfähiger sind, was Maximalkraftleistungen angeht, werden in der Regel auch eine höhere Reaktivkraftfähigkeit aufweisen. Trifft nicht auf jeden Einzelnen zu, das ist ja manchmal so. Vor allem Leute, die oder Sportler, die in ihren Sportarten auch reaktive Kraftfähigkeiten benötigen, die weisen häufig eine höhere Leistungsfähigkeit dort auf. Sicherlich ist es auch die genetische Prädisposition ein ganz elementarer Punkt. Einige weisen vielleicht mehr FT-Muskelfasern, also diese schnell zuckenden Muskelfasern auf. Die können dann per se auch höhere Leistungen in Reaktivkraftfähigkeiten aufweisen.
Okay, aber trainieren kann es prinzipiell jeder von uns.
Ja. Das ist eine absolut trainierbare Fähigkeit, ja.
Okay. Ja, bevor wir da so in die Trainingsmethoden reingehen, erzähl uns doch gerne auch nochmal ein bisschen oder gib uns doch da gerne nochmal ein bisschen wissenschaftlichen Input. Du hast ja selber Studien dazu durchgeführt. Inwiefern oder welche Bedeutung hat die Reaktivkraft so auf unsere sportliche Leistung dann im Endeffekt, wenn sie aktiv trainiert wird?
Kommt natürlich auf die jeweilige Sportart drauf an. Nur in den Sportarten, wo sie vonnöten ist, bringt natürlich ein Training der Reaktivkraftfähigkeit auch einen Vorteil in der jeweiligen Sportart. Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Also was wir in unseren Untersuchungen untersucht haben, ist nicht nur ein Training der Reaktivkraftfähigkeit, sondern sozusagen, wie man spontan mit bestimmten Interventionen akute Leistungssteigerung hervorrufen kann. Also jemand, der jetzt nicht schon ein wochenlanges oder monatelanges Reaktivkrafttraining gemacht hat, wie kann der durch bestimmte Methoden unmittelbar eine Leistungssteigerung erzielen? Und da haben wir zwei Dinge untersucht. Zum einen haben wir eine Methode untersucht, sogenannte Konditionierungsaktivitäten. Also dort nutzt man normalerweise eine hochintensive Kontraktion, kurz bevor man eine reaktive Kraftfähigkeit ausübt. Und das andere, was wir gemacht haben, ist Motor Imagery. Das heißt, jemand hat sich eine Bewegung vorgestellt, bevor er diese tatsächlich ausübt. Und mit beiden Methoden konnten wir akute Leistungssteigerungen tatsächlich hervorrufen, die aber auf unterschiedlichen Ebenen angesetzt haben. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich später noch.
Ja, okay. Und waren die dann auch wirklich vergleichbar, diese beiden quasi, ja, doch Leistungen, die dann dadurch hervorgerufen wurden?
Also in beiden haben wir Leistungssteigerungen, wie gesagt, erzielt, aber sie waren eben einerseits eher auf muskulärer Ebene hervorgerufen und das andere eher auf zentralnervöser Ebene. Also sozusagen durch das Motor Imagery, um dem vorwegzugreifen, hat er auf Ebene des Gehirns angesetzt. Und diese Konditionierungsaktivitäten haben eher wahrscheinlich muskuläre Anpassungserscheinungen hervorgerufen. Und dennoch haben beide zu Leistungssteigerung geführt.
Krass. Ja, ist ja schon mal super spannend. Auf das Thema Motor Imagery werden wir dann nachher auf jeden Fall nochmal eingehen, weil es einfach sehr komplex ist und vielleicht Leute auch überraschen wird, was da so möglich ist, gerade in Richtung Neurotraining. Ich finde das selber auch sehr faszinierend, weil es irgendwie sich trotzdem nicht so ganz greifbar manchmal anfühlt. Aber ja, da wollen wir später nochmal ein bisschen tiefer eingehen. Dann lass uns gerne mal ein bisschen bei den muskulären Trainingsform oder Leistungssteigerung sozusagen bleiben. Mhm. Vielleicht erstmal allgemein, mit welchen Methoden können wir unsere Reaktivkraft steigern?
Ja, also eins sind eben diese sogenannten Konditionierungsaktivitäten. Dort hat man beobachtet, dass wenn einer Maximalkraftleistung eine Vorkontraktion vorausgeht, diese Vorkontraktion muss maximal sein, also sehr, sehr intensiv. Und in der Regel hat man dort dann statische Übungen herangezogen, wo man diese Maximalkraftleistung 5 bis 10 Sekunden ausgeübt hat. Und im Anschluss hat man dann eine schnellkräftige Bewegung ausgeübt. Und was man dort festgestellt hat, ist, dass wenn ein gewisses Pausenintervall erfolgt nach dieser Konditionierungsaktivität, dass auch die Kraftanstiegsrate gesteigert war, als auch die Schnellkraftleistung allgemein. Und das Phänomen, was dahinter steht, nennt sich Post-Activation Potentiation. Das ist eben dieses Phänomen, dass infolge dieser Konditionierungsaktivität eine Leistungssteigerung erzielt werden kann. Aber was dem entgegensteht, ist ein Ermüdungsprozess. Mhm. Das heißt, nach dieser Konditionierungsaktivität tritt ja auch eine muskuläre als auch zentralnervöse Ermüdung auf. Und jetzt gibt es aber einen bestimmten Bereich, einen Zeitbereich nach dieser Intervention, wo es zu einer Nettoleistungssteigerung kommt, wo also diese Leistungssteigerung, die ich durch diese Konditionierungsaktivitäten erzielen kann, den Ermüdungsprozess übersteigen. Mhm. So quasi wie eine Mini-Superkompensation, wenn man so will. Und wenn man genau diesen Zeitpunkt abpasst, kann man eben eine höhere Leistungsfähigkeit in schnellkräftigen Bewegungen als auch in reaktiven Bewegungen erzielen. Und unser Ansatz war jetzt hier an der Stelle zu sagen, wir haben diese reaktiven Bewegungen, dort haben wir sehr, sehr hohe Belastung, eben diese Kraftspitzen, die wir durch konzentrische Bewegungen oder statische Übungen gar nicht erzielen können. Und gleichzeitig eine sehr geringe Ermüdung. Also müssten sich eigentlich diese reaktiven Bewegungen auch als Konditionierungsaktivität als nützlich erweisen. Und genau das haben wir untersucht und konnten das tatsächlich auch zeigen.
Okay, ja, gute News an der Stelle auf jeden Fall. Dann kann man schon mal raushören, dass das Timing total entscheidend ist, ne, bei dieser Aktivierung in der Reaktivkraft.
Wie in so vielen Bereichen im Leben, ja.
Okay, gut. Ja, dann lass uns gerne da mal ein bisschen pragmatisch reingucken, was für Übungen konkret sich eignen, um die Reaktivkraft zu aktivieren oder zu steigern dann in solchen Momenten.
Mhm. Wir haben als Konditionierungsaktivität Hoppings genutzt. Das kann man sich so vorstellen, man steht relativ steif da mit den Händen in den Hüften und springt auf und ab, aber nur aus dem Sprunggelenk. Dabei musste man immer probieren, die Bodenkontaktzeit möglichst kurz zu halten. Und dadurch ergab sich dann eine so schnell federnde Bewegung, ja, wie, was man dann als Hoppings bezeichnen kann. Mhm. Und als Untersuchungsmethode beziehungsweise als reaktive Bewegung, wo wir die Leistung gemessen haben, haben wir Dropjumps genommen. Das habe ich eingangs schon erklärt. Das ist, wenn man auf einer Erhöhung steht, von dieser herunterspringt und dann mit auch wieder möglichst kurzer Bodenkontaktzeit nach oben abspringt. Diese Bewegungsform haben wir genutzt, weil es eine sehr gut isolierbare Bewegungsform von reaktiven Bewegungen ist. Es gibt auch noch, wie gesagt, Sprints und Würfe, aber das sind relativ komplexe Bewegungen. Bei so einem Dropjump, das ist relativ isoliert, sodass man den Effekt der Intervention einigermaßen gut messen kann.
Mhm. Was für SportlerInnen waren das eigentlich konkret? Waren das dann auch SprinterInnen bei euch?
Die Untersuchungen, die wir durchgeführt haben, wo wir auch publiziert haben, waren in der Regel Sportwissenschaftler bzw. angehende Sportwissenschaftler. Das ist dort häufig der Fall. Dort nutzt man als Probanden einfach die Studierenden.
Ja, stimmt.
Aber das ist auch ganz spannend. Wir haben auch Untersuchungen durchgeführt mit Elitesportlern aus dem Bobsport. Dort haben wir Kaderathleten untersuchen dürfen und mit denen haben wir auch Sprints untersucht. Also die haben sowohl Dropjumps als auch Sprints gemacht. Und das fand ich ganz, ganz spannend, selbst bei diesen hoch austrainierten Sportlern, die haben ja täglich mehrere Trainingseinheiten im Kaderniveau, selbst bei diesen konnten wir sowohl in den Sprüngen als auch in den Sprints durch diese Hoppings als Vorbereitungsaktivität Leistungssteigerung erzielen. Und das fand ich ganz, ganz erstaunlich.
Das ist fantastisch. Also dann müsste es bei uns HobbysportlerInnen ja noch mehr bringen, wäre jetzt so erstmal meine Schlussfolgerung.
Nein. Es würde definitiv was bringen. Wie gesagt, wir haben es auch an den Sportstudierenden was testen können und konnten dort Leistungssteigerungen erzielen. Der Effekt ist umso höher, desto höher auch dieses Ausgangsniveau ist. Das konnte auch gezeigt werden. Also bei jemandem, der auf einem sehr niedrigen Leistungsniveau sich bewegt, bei dem würde das wahrscheinlich jetzt auch keinen großen Effekt hervorrufen.
Okay.
Bei jemandem, der ein gewisses Leistungsniveau aufweist, der profitiert sicherlich davon.
Okay, also es ist weniger was für AnfängerInnen, vielleicht auch, weil da die Bewegungsausführung und so, kann ich mir vorstellen, noch nicht so ganz optimal ist. Aber gerade für alle, die ein bisschen ambitionierter vielleicht unterwegs sind oder einfach schon fortgeschritten sind, könnten theoretisch davon profitieren.
Genau so würde ich es unterschreiben. Bringst es auf den Punkt, ja.
Okay, perfekt. Du hast jetzt von Hoppings das erste Mal geredet. War es da dann auch wichtig, dass die Leute besonders hoch springen oder wie kann ich mir die Ausführung sozusagen perfekt vorstellen?
Das ist eine sehr gute Frage, ein sehr guter Punkt. Dadurch, dass wir den Probanden gesagt haben, sie sollen auf eine sehr, sehr kurze Bodenkontaktzeit achten. Wir haben denen dort eingangs dann auch mal gesagt, wie hoch diese Bodenkontaktzeiten sind oder wie lange diese gedauert haben, sodass sie sich wirklich auf diese kurzen Bodenkontaktzeiten konzentriert haben. Die sollten in der Regel unter 200 Millisekunden sein. Also es ist wirklich sehr, sehr kurz. Da muss man sich schon bemühen, dass man diese einhält.
Ja.
Dadurch konnte man automatisch die Sprunghöhe regulieren. Also wenn die Sprünge zu hoch wären, wären automatisch die Bodenkontaktzeiten zu lang und dann haben wir wieder keine reaktive Bewegung unter Ausnutzung des Dehnungsverkürzungszyklus.
Okay. Also diesmal geht es dann wirklich nicht um Höhe, sondern man kann sich vielleicht ein bisschen vorstellen wie mit einem Springseil, wenn man da ganz, ganz schnell hintereinander springt. Ist es ähnlich, oder?
Ja, wobei beim Springseil wahrscheinlich auch die Bodenkontaktzeit deutlich zu lang ist, weil man ja wieder warten muss, bis das Seil wieder unten angelangt ist. Also 200 Millisekunden ist wirklich, das ist eine kurze Zeit. Also da ist wirklich, als wenn man von einer heißen Platte probieren sollte, wieder hochzuspringen.
Ja, okay. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut verinnerlichen, das Bild, ja. Okay, was für Sprünge könnte man noch einsetzen? Oder waren jetzt die Hoppings das quasi das perfekte Trainings- oder was heißt Trainings, erstmal die Aktivierungsbewegung, die dafür in Frage kam?
Zumindest das, was für uns am naheliegendsten war, weil wir hier eine repetitive Bewegung, also schnell nacheinander eine hohe Frequenz oder eine hohe Anzahl an Sprüngen realisieren konnten. Im Grunde sind aber alle Formen von reaktiven Bewegungen oder hochintensiven Belastungen denkbar. Also wie gesagt, eingangs oder die meisten Studien, die sich mit diesem Post-Activation-Potentiation-Effekt beschäftigt haben, haben Maximalkraft-Kontraktionen genutzt oder hochintensive Kontraktionen, die sie ausgeübt haben. Auch das wäre durchaus denkbar.
Kannst du dafür nochmal konkrete Beispiele geben, was man da so, wie man das variieren könnte?
Man könnte beispielsweise, wenn man jetzt diese statischen Kontraktionen nutzen will, könnte man in eine Beinpresse, wenn man ein Gerät jetzt hat, eine Beinpresse nutzen, das Gewicht so hoch stellen, dass man es nicht mehr bewegen kann und drückt jetzt dort 5 bis 10 Sekunden maximal gegen diese Platte gegen. Würde dann, in dem Fall müsste man eben ein Pausenintervall einhalten. Das liegt, wenn man 5 bis 10 Sekunden diese Maximalkontraktion durchgeführt hat, laut Studien so zwischen 20 und 40 Sekunden und würde dann diese reaktive Zielbewegung ausführen und würde dann dort diese Nettoleistungssteigerung erzielen können.
Okay, gut, die Beinpresse ist wahrscheinlich für die meisten LäuferInnen jetzt nicht so praktisch, wenn man danach los ins Intervalltraining möchte. Dann sind die Hoppings wahrscheinlich doch die bessere Variante.
Genau, das war eben genau auch die Überlegung. Das ist eben von Praxisrelevanz-Sicht das Beste, was man machen kann. Man braucht keine Gerätschaften oder Ähnliches, sondern kann es einfach, bevor man in den Startblock steigt, nochmal Hoppings machen und dann zum Sprint gehen. Es ist allerdings auch ein zeitlich sehr reversibler Effekt. Das heißt, nach 1, 2, maximal 3 Minuten ist dieser Effekt auch weg. Also das mit dieser Zeitspanne sinkt natürlich auch das Ermüdungsniveau, aber auch dieser Post-Activation-Potentiation-Effekt nimmt mit der Zeit ab, der hält eben nicht allzu lange an.
Okay, also wenn ich im Intervalltraining schneller sein möchte, dann mache ich das quasi direkt davor, dann glaube ich keine Pause, also wenn ich jetzt von Hoppings spreche, sondern sprinte dann direkt los.
Ganz genau, das wäre die Empfehlung.
Okay, und könnte ich theoretisch innerhalb einer Intervallsession diese Hoppings mehrmals anwenden, um mich dann nochmal, also meine Reaktivkraft dann nochmal nach, sagen wir mal, 2, 3 Minuten zu aktivieren? Oder ist der Effekt irgendwann vielleicht verschwindend, weil man auch so ermüdet, wie du vorhin meintest?
Ja, aber ist mehrfach anwendbar. Also genau so haben wir unsere Untersuchung gemacht. Also wir haben in randomisierter Reihenfolge Sprünge ohne vorherige Hoppings gemacht, dann mal wieder Sprünge mit Hoppings davor und haben dann immer ein paar Minuten Pause zwischen dem jeweiligen Sprung gelassen und konnten eben zeigen, dass das auch mehrmals hervorrufbar ist.
Okay, das sind ja schon mal gute News. Dann hat man nicht nur so eine Möglichkeit, die man dann verschießt, sondern kann es durchaus dann öfter anwenden. Finde ich gut. Was ich mich ja auch gefragt habe, mich hat das, also gerade so Sprünge und so, werden ja oft mit dem plyometrischen Training assoziiert. Ich glaube, da geht es dann auch viel um Schnellkraft, wenn ich mich recht erinnere. Inwiefern hängt das, oder inwiefern hat Reaktivkraft auch mit Plyos zu tun? Oder sind das dann doch zwei unterschiedliche Dinge? Kannst du uns da gerne mal abholen?
Sehr gern, wobei dort, ich nenne es mal die populärwissenschaftliche Literatur, nicht ganz genau ist. Ja. Im Grunde sind es synonyme Begriffe. Ah. Also plyometrisches Training und Reaktivkrafttraining sollten im Grunde identisch sein, denn die klassische Definition von plyometrischen Bewegungen ist auch, dass es den Dehnungsverkürzungszyklus nutzt. Wenn man jetzt aber in die Literatur schaut, ist es dort nicht ganz einheitlich. Dort ist dann eben auch von schnellkräftigen Bewegungen und Übungen häufig die Rede, was wiederum nicht diesen Dehnungsverkürzungszyklus nutzt. Von daher ist es da leider in der Literatur ein bisschen ungenau alles.
Okay, aber prinzipiell wären Übungen, die zum plyometrischen Training gehören, auch Übungen, die dann mit der Reaktivkraft arbeiten.
Ja, solange wirklich diese Vordehnungsphase vorhanden ist.
Okay, also nicht jeder Sprung, müsste man sich dann schon nochmal genauer angucken.
Genau, nicht jeder Sprung, also man braucht diese Ausholbewegung, das ist der relevante Faktor dabei.
Okay, und wenn ich meine Reaktivkraft langfristig steigern möchte, kann es dann aber durchaus Sinn machen, zum Beispiel dann die richtigen Plyos in meinen Trainingsplan zu integrieren?
Ja, definitiv. Also das ist leider häufig etwas, was meines Erachtens überschätzt wird, solche Crossing-Effekte, dass man eine Sache trainiert und hofft, in einer anderen Sache besser zu werden. Mhm. Tatsächlich ist die Spezifität höher, als man es annimmt. Das heißt, wenn ich in einer Sache besser werden will, sollte ich möglichst genau diese trainieren. Manchmal ist das Leben ganz einfach. Ja. Und man erhofft sich aber manchmal, jetzt trainiere ich die Maximalkraft und hoffe, besser springen zu können. Mhm. Sicherlich gibt es da auch in gewissem Maße Crossing-Effekte, aber häufig wird dieser meines Erachtens eben überschätzt.
Ja, ergibt total Sinn. Ich glaube, das ist vielleicht auch einfach ein Fehler dann in dem Gedanken. Oder manche haben noch nicht von Plyos und so gehört, ne? Kann ja auch sein. Ich meine, Reaktivkraft, würde ich sagen, ist jetzt auch kein Begriff, der auch gerade in der Laufszene oder so sehr häufig fällt. Da wird, wenn dann, sogar eher noch von Schnellkraft mal gesprochen. Plyometrisches Training kommt jetzt langsam an, habe ich den Eindruck. Aber Reaktivkrafttraining hatte ich, glaube ich, vorher jetzt vielleicht einmal oder so gelesen. Ist jetzt auch noch nichts, was da so die Runde gemacht hat.
Super, umso mehr freue ich mich da vielleicht ein bisschen was beitragen zu können, dass das ein bisschen populärer wird.
Auf jeden Fall, ein bisschen Aufklärungsarbeit machen wir hier. Wie intensiv müsste man denn diese Übungen machen, dass sie dann auch einen langfristigen Effekt haben? Wir haben ja jetzt vorhin natürlich darüber geredet, dass man diesen kurzfristigen Effekt recht schnell hervorrufen kann. Aber wie oft, würdest du schätzen, müsste man dann so Übungen integrieren, dass das auch wirklich die Reaktivkraft langfristig steigert? Reicht dann mal einmal die Woche oder muss das häufiger sein?
Auch da wieder kommt es natürlich auf die jeweiligen Ziele und das Ausgangsniveau an, wie immer im Training. Wenn ich jetzt einen Leistungssportler habe, für den das Sportart relevant ist, in dem Fall würde ich das mehrfach pro Woche anwenden. Habe ich jetzt jemanden, der auf einem niedrigen Niveau beginnt, für den reichen auch wenige Einheiten pro Woche, um Effekte zu erzielen.
Ja,
ich hoffe, ich kann es jetzt so unkonkret einfach in den Raum werfen. Aber es ist wie im Krafttraining. Wenn jemand mit Krafttraining beginnt, für den reichen 1-2 Einheiten im Studio und die müssen nicht mehr wahnsinnig extensiv sein. Und schon erzielt er die ersten Erfolge. Mhm. Jemand, der sich schon auf einem gewissen Niveau bewegt, der würde, wenn er nur einmal die Woche ins Fitnessstudio geht, der würde eher Leistung verlieren, wenn er vorher 5-mal die Woche dort trainiert hat. Stimmt. Deswegen meine ich, das kommt immer auf das Niveau drauf an und auf die Ziele.
Ja, aber ist ja eigentlich auch schön, weil wenn man bei Null anfängt, dann wird man auf jeden Fall recht schnell eine Leistungssteigerung oder wird recht schnell die Reaktivkraft halt gesteigert werden. Ist ja auch irgendwie ein gutes Fazit an der Stelle.
Genau.
Ja. Müssen wir uns auf diese kleinen Trainingsblöcke dann besonders vorbereiten? Also ich frage mich gerade zum Beispiel, können wir die aus dem Stand heraus einfach machen oder braucht es da eine gewisse Aufwärmung, um sich bestmöglich quasi darauf vorzubereiten?
Die Aufwärmung ist da sicherlich ganz, ganz wichtig. Schon die jetzt mehrfach angesprochenen hohen Kräfte, die dort auf den Muskelsehnenapparat einwirken, das sollte man nicht aus dem Kalten mit der hohen Belastung belasten. Von daher sollte man definitiv sich erwärmen durch lockeres Einlaufen und auch Dehnübungen. Vielleicht nicht ein allzu langes statisches Dehnen, sondern eher vielleicht ein federndes Dehnen, was zumindest in der Vergangenheit häufig auch mal verteufelt wurde, aber völlig zu Unrecht meines Erachtens. Denn genau durch dieses federnde Dehnen erreiche ich auch eine Muskelerwärmung. Und unter uns gesprochen, ich habe noch niemanden gesehen, der sich beim federnden Dehnen ernsthaft verletzt hat. Das hat, glaube ich, eher einen erwärmenden Effekt. Mhm. Und mit dem ich auch wiederum diese Muskelspindeln auch aktiviere durch diese Federung. Wenn ich zu lange statisch dehne, dann verändere ich sozusagen tatsächlich auch diesen Sollwert in den Muskelspindeln und die reagieren später oder auch gar nicht, je nach Bewegung. Insofern sollte man vor reaktiven Bewegungen ein zu langes statisches Dehnen im besten Falle vermeiden.
Okay, also kann man ja gut festhalten. Nicht zu viel statisches Dehnen, lieber ein bisschen beweglicher und dann könnten wir direkt in solche quasi Reaktivkraftsprünge oder so reingehen, ne?
Genau. Okay. Worauf man vielleicht noch achten sollte, jegliche Stolperstellen zu vermeiden. Also da sollte nichts in der Nähe liegen, wo man draufspringen kann, weil das ist dann häufig was, wenn man dann in solch einer reaktiven Bewegung irgendwo drauftritt und umknickt, das kann man dann häufig nicht mehr korrigieren und das würde dann zu Verletzungen führen. Das heißt, auf einen ebenen Untergrund, der nicht rutschig ist, achten, entsprechend zugebundenes Schuhmaterial fest zugebunden, dass da nicht zu viel Bewegung drin ist. Das wären noch wichtige Dinge, auf die man vielleicht achten sollte.
Ja, ergibt total Sinn. Und wie lang, also weiß nicht, ob man das sagen kann, ist wahrscheinlich auch wieder ein bisschen vom Leistungsstand abhängig, aber wie lang darf so eine Trainingseinheit dann sein? Weil ich stelle mir vor, dass man dann auch recht schnell durch ist irgendwie. Das macht man jetzt wahrscheinlich nicht 20 Minuten lang, oder?
20 Minuten wäre je nach Übung sicherlich, weil man eben entsprechende Pausen zwischen den einzelnen Sprüngen machen muss, schon sicherlich ein Zeitraum, den man einplanen könnte. Okay. Aber du sagst es, irgendwann ist das Nervmuskelsystem auch ermüdet und man sollte dann auch sich zur Pause ein bisschen zwingen. Und deswegen sage ich das so, weil man wird sich nicht wirklich ermüdet vorkommen nach so einem Reaktivkrafttraining. Also man denkt eigentlich, man hat jetzt nicht allzu viel gemacht.
Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber dann wirkt es ja scheinbar doch auf die Sehne, so ohne dass wir es doll merken.
Ja, definitiv. Ja.
Okay, vielleicht merkt man es am nächsten Tag dann, wenn man Muskelkater hat, falls.
Das kann gut sein, ja.
Ja. Ergibt es Sinn, dass dann quasi entkoppelt von Laufeinheiten zu machen oder könnte ich danach jetzt noch einen langen Dauerlauf ranhängen? Oder ist das dann eher kontraproduktiv?
Ich würde sagen, das sollte kein Problem sein. Wie gesagt, ein Dauerlauf im Anschluss sollte meines Erachtens gut möglich sein.
Okay, ja, aber vielleicht nicht gerade das Intervalltraining genau danach.
Das vielleicht nicht, ja, genau.
Okay. Ja gut, das sind ja dann schon mal sehr, sehr hilfreiche Hinweise. Ich werde den Leuten auf jeden Fall nochmal unsere Folge zum plyometrischen Training an der Stelle auch verlinken, damit sie sich da auch vielleicht ein bisschen bedienen können an anderen Sprungarten, die da in der Hinsicht auch noch ja, relevant sein können, um unsere Reaktivkraft zu steigern. Du hast uns ja aber noch eine andere Möglichkeit sozusagen mitgebracht, mit der die Reaktivkraft dann überraschenderweise auch gesteigert werden kann, und zwar das Motor Imagery. Nimm uns da vielleicht gleich ganz am Anfang mal mit. Was ist das genau?
Ja, Motor Imagery ist im Grunde, dass man sich mental eine bestimmte Bewegung vorstellt, ohne diese tatsächlich auszuführen.
Ja, das ist schon mal ein krasser Satz, weil natürlich bei den meisten jetzt erstmal Skepsis, glaube ich, aufkommt.
Genau, ist aber tatsächlich bei vielen Sportlern gang und gäbe. Also sieht man bei Skiläufern, die kurz vor dem Start nochmal oben stehen und sich sozusagen vorstellen, wie sie die Piste runterfahren. Man sieht es ja richtig, wie die im Kopf denn nach links und rechts mitgehen. Man sieht es aber auch bei Sprintern, bevor sie den 100-Meter-Lauf starten. Also bei technisch-kompositorischen Sportarten wie der rhythmischen Sportgymnastik, die machen das ganz regelmäßig. Also es ist im Grunde eigentlich sehr, sehr verbreitet unter Sportlern.
Begegnen dir dann so Missverständnisse, die immer wieder aufkommen rund um das Thema? Ja, du beschäftigst dich da ja mit und ja, gut, ich glaube, der Breitensportlerin macht das vielleicht nicht so häufig.
Das stimmt, im Breitensport ist es vielleicht noch nicht ganz so populär. Missverständnis, vielleicht weniger eher eine Differenzierung, die man vornehmen sollte. Also dieses Motor Imagery ist sozusagen auch wieder das einmalige Durchführen einer Imagination. Und das wäre vielleicht zu unterscheiden von dem mentalen Training, wo man das über einen gewissen Zeitraum hinweg durchführt. Mhm. Bei Leistungssportlern nutzt man häufig auch dieses mentale Training. Und das Einmalige wird dann zum Regelmäßigen. So wird Motor Imagery dann in den Trainingsprozess integriert.
Ah, okay, das ist also die Unterscheidung. Und wie kann man das sich jetzt neurologisch eigentlich erklären? Wie genau funktioniert dieser Prozess? Was für Mechanismen werden da gerade im Gehirn aktiviert?
Das ist auch sehr, sehr spannend. Vor allem auch, wie man das untersuchen konnte. Man muss bei Motor Imagery noch zwischen zwei Varianten unterscheiden. Nämlich einmal die dritte Person-Perspektive und die Ich-Perspektive.
Ah, ja.
Die dritte Person-Perspektive wäre, man stellt sich sozusagen vor, man verlässt seinen Körper und beobachtet sich von außen und wie sein drittes Ich sozusagen diese Bewegung vollzieht. Und was man dort feststellen konnte, ist, dass vor allem visuelle Hirnareale aktiv sind. Und das andere ist diese Ich-Perspektive. Das heißt, ich stelle mir tatsächlich die Bewegung vor, als wenn ich sie durchführen würde. Und was man dort feststellen konnte, ist, dass motorische Hirnareale aktiv sind. Und das konnten andere als auch wir messen mittels der transkraniellen Magnetstimulation. Ganz kompliziertes Wort. Das ist sozusagen eine Magnetspule, die man über den motorischen Kortex platzieren kann. Der motorische Kortex sitzt sozusagen ungefähr zwischen den Ohren. Also dort, wenn man die Kopfhörer aufsetzt, ungefähr wo der Bügel verläuft.
Ah ja.
Dort sitzt der motorische Kortex. Und wenn man dann jemanden sozusagen ein Aktionspotenzial oder man würde diese Magnetspule aktivieren, dann sendet die auch so ein Aktionspotenzial durch den Schädel hindurch in diesen motorischen Kortex hinein und würde dann in dem jeweiligen Areal, also das ist sozusagen, man spricht auch von einem Homunculus, sein topografisches Areal, also jedes Hirnareal hat einen bestimmten Muskel, der da am Ende sitzt. Das heißt, wenn ich die bestimmte Stelle dort treffe, dann könnte ich meinen Gastrocnemius zucken lassen.
Oh Gott.
Und genau das haben wir gemacht. Und das haben wir einmal gemacht, während er an gar nichts gedacht hat. Da kann man dann auch Methoden nutzen, dass die von 100 rückwärts zählen, damit die sich wirklich keine Bewegung vorstellen, um die so ein bisschen abzulenken. Mhm. Und haben dann diese Aktionspotenziale dort evoziert und konnten einen bestimmten Ausschlag im Muskel feststellen. Und jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt stell dir vor, du drückst maximal irgendwo gegen oder führst so einen Sprung aus. Und haben genau in diesem Moment auch diese Aktionspotenziale mit der Magnetspule evoziert und konnten auf einmal ein viel, viel höheres Muskelsignal messen.
Krass.
Aber nicht in Ruhe, sondern in Ruhe haben wir auch das EMG sozusagen, das Elektromyogramm. Dort haben wir die Muskelaktivität gemessen. In Ruhe war alles ruhig. Da hat man keinen Effekt gespürt, sondern erst, wenn wir sozusagen das Gehirn gemessen haben, wie aktiv ist das Gehirn.
Okay.
Und so konnten wir feststellen, okay, die haben tatsächlich, während man sich eine Bewegung vorstellt, kann man am Muskel keine höhere Muskelaktivität messen, aber im Gehirn, und zwar genau in den Arealen, die während der Bewegung aktiv sind.
Mhm. Und haben die Teilnehmenden danach auch die Bewegung ausgeführt? Hat man da dann auch einen Effekt gemerkt, dass die quasi wirklich also eine höhere Reaktivkraft oder so aufwenden konnten?
Ganz genau, das war dann unsere Idee, nachdem wir das festgestellt haben, dass wir gesagt haben, okay, die Hirnareale sind dort aktiv und jetzt schauen wir, was passiert, wenn die diese Sprünge machen. Und das genau wie wir es erwartet haben, kam es auch heraus, sie hatten eine höhere Leistungsfähigkeit in den reaktiven Sprüngen. Also dort haben wir auch wieder die Dropjumps genutzt und wir haben parallel auch noch die Muskelaktivität gemessen. Und diese war kurz vor dem Bodenkontakt als auch in der frühen Phase nach dem Bodenkontakt höher, als wenn sie sich diese Bewegung nicht vorgestellt haben. Und diese höhere Muskelaktivität hat eben dazu geführt, dass wir eine höhere Muskelsteifigkeit erreichen konnten und damit eben diese Leistungssteigerung erzielen konnten.
Krass. Und du hast ja vorhin erklärt, dass es einen Unterschied gibt, ob man sich das vorstellt, dass man selber in der Ich-Perspektive diese Sprünge zum Beispiel durchführt oder ob man sich von oben betrachtet. Was von beiden ist jetzt quasi für die Leistungssteigerung relevanter oder überhaupt relevant?
Tatsächlich zeigen die Studien, dass nur aus dieser Ich-Perspektive heraus das Ganze zu Leistungssteigerung führt.
Ja. Ja, verrückt, dass dann doch das, ja, dass das Hirn so komplex ist. Finde ich super faszinierend. Okay, also wäre dann quasi auch für uns, wenn wir sowas zu Hause nachmachen wollen würden, erstmal relevant, dass man sich wirklich vorstellt, dass man die Person ist, die diese Übung ausführt. Also eigentlich im Kopf sozusagen genau diese Bewegung ausführt.
Ganz genau, ja. Mhm.
Und wie lange haben die Leute sich das dann zum Beispiel in eurer Studie vorgestellt? Gab es da irgendwie so ein Mindestmaß oder reicht, dass man sich das einmal visualisiert und macht man dann direkt quasi, kann man dann direkt loslegen?
Das würde ich schon über einen gewissen Zeitraum machen, um diese Voraktivierung zu bahnen. Also sicherlich ist da so ein Zeitraum zwischen mindestens 5, besser 10 bis 30 Sekunden sinnvoller Zeitraum.
Okay, aber das ist ja trotzdem total kurz. Das könnte man ja trotzdem sehr easy, sag ich mal, integrieren.
Ja. Definitiv ist auch relativ einfach machbar, ja.
Schon, also wenn wir jetzt quasi unser Intervalltraining machen und wir haben irgendwie keinen Bock, die Sachen physisch auszuführen, könnten wir auch damit experimentieren, sie uns zumindest vorher vorzustellen. Das wäre besser, als sie sich nicht vorzustellen, nehme ich mal an.
Genau, das kann man machen. Wird häufig ja auch von verletzten Sportlern genutzt, die dann bestimmte Extremitäten vielleicht aufgrund ihrer Verletzung nicht mehr bewegen können. Und dann können sie über dieses Motor Imagery oder in dem Fall ist es dann ja eher das mentale Training trotzdem noch einen gewissen Leistungserhalt erreichen oder den Verlust zumindest in gewisser Weise noch eingrenzen, den sie während dieser passiven Phase während der Verletzung haben. Was aber auch ganz, ganz spannend ist, finde ich, das wäre jetzt aber eher wie wieder mentales Training, dass man damit auch Kraftsteigerungen erzielen kann tatsächlich und zwar in erheblichem Maße sogar. Dort ist tatsächlich auch wieder das Ausgangsniveau relevant. Umso niedriger es ist, desto besser. Aber auch dort entspricht ja wieder dem klassischen Krafttraining. Derjenige, der ein niedriges Leistungsniveau hat, wird relativ schnell Leistungszuwächse erzielen. Nur um eine Beispielstudie zu nennen, dort hat man eine Trainingsgruppe gehabt, die sich vorgestellt hat, den kleinen Finger maximal abzuspreizen. Und das Ganze hat man dann vor dieser Intervention gemessen und danach und hatte auch eine Kontrollgruppe. Und nach ein paar Wochen Training, die haben sich sozusagen täglich immer wieder vorgestellt, den kleinen Finger maximal zu abduzieren. Und nach ein paar Wochen mentalem Training konnte man nachweisen, dass die Kontrollgruppe keine signifikanten Leistungssteigerungen erzielte. Und die Gruppe, die sich sozusagen diese kleinen Fingerabduktion mehrfach pro Tag vorgestellt hat, die hatte eine Leistungssteigerung zwischen 20% und 30%. Wow. Also immens. Man hat halt diese kleinen Fingerabduktion genommen, weil es keine alltägliche Bewegung ist. Also die wenigsten werden maximal ihren kleinen Finger im Alltag irgendwo abduzieren. Von daher könnte man diese Bewegung auch tatsächlich auch wahrscheinlich auf dieses mentale Training zurückführen. Ist aber nur eine von vielen Studien. Also ähnlich große Effekte konnte man bei größeren Muskelgruppen nicht erzielen, aber trotzdem alles im signifikanten Bereich, also auch mit den Quadrizeps, also bei der Beinpresse und ähnlichen Übungen. Überall dort konnte man auch die Effekte vom mentalen Training tatsächlich nachweisen, dass es zu Kraftsteigerung führt.
Ja, aber wie kann man das erklären? Also der Muskel wächst ja trotzdem nicht dadurch, oder? Der Muskel bleibt gleich, aber die Leistung steigt trotzdem?
Ja, genau. Einerseits ist es ja der Muskelquerschnitt, der in solchen Maximalkraftleistungen eine große Rolle spielt, aber vor allem auch die Neurophysiologie, die dahinter steht, also die Ansteuerung des Muskels. Mhm. Und genau diese scheint damit gebahnt zu werden. Also, um wieder komplizierte Wörter zu nennen, der kortikospinale Drive, also das, was vom Gehirn zum Muskel gelangt. Der scheint damit gebahnt zu werden und man kann höhere Muskelaktivitäten erzielen, die wiederum zu höheren Kraftleistungen führen.
Okay. Und ich weiß nicht, gab es mal vergleichbare Untersuchungen auch mit LäuferInnen? Also könnte ich schneller laufen, wenn ich mir das häufiger vorstelle, wie zum Umkehrschluss?
Ich könnte es mir maximal vielleicht noch wieder im Sprintbereich vorstellen. Ja. Ich hoffe, mit der Folge werde ich jetzt eure Langläufer nicht demotivieren, aber das sind tatsächlich beides Methoden, die zeitlich nicht sonderlich persistent sind. Also auch dieser Motor-Imagery-Effekt. Also wenn wir auf diesen akuten Effekt hinaus wollen, die sind relativ kurzfristig und werden mit der Zeit wieder verschwinden. Also auch wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich laufen gehe und mache das 30 Sekunden lang, dann kann ich vielleicht in den ersten 10 Schritten eine höhere Muskelaktivität erzielen. Das bringt jetzt einem Langläufer nicht so viel. Im mentalen Training, dort spielen wahrscheinlich andere Dinge als die Muskelaktivität oder die maximale Muskelansteuerung eine größere Rolle, wie das kardiovaskuläre System und auch die, sag ich mal, was innerhalb des Muskels passiert, als weniger die Muskelansteuerung, die ich damit denn optimieren kann. Also es geht eher um Maximalkraftleistungen, die ich damit optimieren kann, die im Laufen jetzt nicht von ganz großer Relevanz sind.
Ja, verstehe. Und wahrscheinlich ist auch so, weil wir haben ja vorhin das Beispiel vom kleinen Finger gehabt, so je kleiner wahrscheinlich auch die Muskelgruppe, desto größere Veränderungen kann man bewirken, oder? Ich nehme mal an, dass man jetzt nicht die Abs zum Beispiel sehr gut, also die Bauchmuskelfähigkeit besonders gut trainieren könnte durch Visualisierungen.
Ja, und weil eben, glaube ich, in diesen Muskeln auch einfach die Alltagsbewegungen nicht isoliert werden können. Also ich kann jetzt niemandem sagen, benutze deine Bauchmuskeln jetzt nicht im Alltag. Das funktioniert nicht. Oder auch, wenn ich sage, den Quadrizeps, auch dort habe ich Alltagsbelastung, sodass der isolierte Effekt von diesem mentalen Training sicherlich verschwimmt. Okay, wie gesagt, deswegen ist dieser Kleinfingerabduktion so ein klassisches und dann wird häufig in diesen Untersuchungen verwendet, weil die im Alltag schon unterbunden werden kann.
Stimmt, ja. Ja, lässt sich halt besser messen, kann schon verstehen.
Genau.
Aber wäre natürlich interessant zu sehen, ob dann quasi sowas dann doch unterschwellig irgendwie mitwirkt. Man wird es nur leider nicht messen können, wie du gerade erklärt hast.
Ja, also wie gesagt, auch bei der Beinpresse konnte man diese Kraftanstiegsrate und die Maximalkraftleistung verbessern. Und die habe ich ja auch sozusagen den Quadrizeps beim täglichen Gehen und Laufen innerviert. Von daher ist es auch dort tatsächlich messbar.
Okay. Ja, und wenn wir jetzt unsere Reaktivkraft auch durch Motor Imagery sozusagen langfristig stärken wollen würden, dann würde man sich da täglich sowas vorstellen oder wie gesagt immer nur direkt vor der Intervalleinheit zum Beispiel? Oder kann man da auch ja so einen langfristigen Effekt erzielen, so ähnlich wie halt mit den physischen Sprüngen?
Sicherlich beides machbar. Einmal direkt vor dieser Bewegung, um einfach schon die entsprechenden zugehörigen Hirnareale vorzuaktivieren, sodass ich in der Bewegung die höhere Leistung erzielen kann, aber auch im Bereich des mentalen Trainings, weil wir haben ja gesagt, das ist wahrscheinlich viel Neurophysiologie, dieser corticospinale Drive, der da eine Rolle spielt und die neuromuskuläre Zusammenarbeit. Insofern wäre das sicherlich auch fürs reaktive Training eine sinnvolle Maßnahme.
Okay, cool. Und ich muss dafür auch, ich kann mir das einfach auch im Alltag dann vorstellen. Ich muss dafür jetzt nicht in einem meditativen Zustand oder sowas sein. Das könnte ja auch so eine Frage sein, die vielleicht aufkommt.
Sicherlich hilft, wenn man dort wenig Außeneinflüsse hat, um sich gut darauf konzentrieren zu können. Und der eine oder andere kann sicherlich auch besser. Das ist auch das, was von unseren Probanden berichtet wurde. Manche haben gesagt, die haben da einfach Schwierigkeiten, sich in sich selbst hineinzuversetzen und sich das vorzustellen. Aber sicherlich auch was, was man trainieren und üben kann.
Okay. Ja, spannend. Also finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante, ja, interessanten Aspekt, den die wenigsten wahrscheinlich schon in ihrem Training haben. Ich bin dafür, dass man es einfach mal ausprobiert. Ich werde es auch mal testen und kann natürlich dann gerne berichten, was es bei mir gebracht hat. Das können unsere HörerInnen dann auch sehr gerne tun. Ja, was würdest du vielleicht abschließend Leuten noch raten, die jetzt mit dem Thema Reaktivkraft noch nicht so viel zu tun hatten? Würdest du ihnen dann wirklich so gewisse Übungen ans Herz legen? Würdest du sagen, probiert Motor Imagery auf jeden Fall aus? Oder ja, was sagst du da so?
Ja, also ich denke, die Interventionen, um die Reaktivkraftfähigkeit zu erhöhen, da bewegen wir uns schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ich glaube, jemand, der erste Erfahrungen mit Reaktivkrafttraining sammelt, für den könnte das Ganze vielleicht tatsächlich als Verletzungsprävention dienen, eher das Motor Imagery, dass man sich diese Bewegung erstmal vorstellt und diese dann tatsächlich technisch auch besser ausführen kann. Aber ansonsten, für jemanden, der damit beginnt, ist es wahrscheinlich nicht ganz relevant, ob er die Leistung nochmal um 2, 3, 4% erhöht, sondern dort reicht erstmal das normale Training, um die ersten Trainingserfolge zu erzielen.
Ja, okay. Gut, und alle, die dann fortgeschritten sind, wo es dann doch um die 2, 3% geht, sind vielleicht besonders angeheizt, da ein bisschen rum zu experimentieren. Ich werde es auf jeden Fall mitnehmen. Julian, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Ich habe mir auf jeden Fall für heute mitgenommen, dass ich vor meinem Intervalltraining das nächste Mal ein paar Hoppings durchführe und dann hoffentlich noch schneller, in Anführungszeichen, losstarten kann. Ich werde damit auf jeden Fall mal ein bisschen rumexperimentieren und kann das den Leuten da draußen auf jeden Fall auch nur ans Herz legen. Deshalb vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht.
Sehr schön, mir ebenfalls. Vielen Dank.
Wenn unsere HörerInnen sich jetzt noch mehr Input von dir wünschen oder nach weiteren Anlaufstellen suchen, hast du da irgendwas im Angebot?
Ja, also wer da Interesse hat, kann sicherlich in unserem Magazin von der Akademie für Sport und Gesundheit stöbern. Dort haben wir auch viele interessante Artikel. Und wer sich denn für Aus- und Weiterbildung noch interessiert, der wirklich tief in die Materie irgendwo einsteigen will, dem kann ich nur Ausbildungen, die wir auch über die Akademie für Sport und Gesundheit anbieten, ans Herz legen.
Ja, fantastisch. Liebe HörerInnen, alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Folge. Und damit vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn diese Folge für euch nützlich war, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Und falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann ab damit in die Kommentare auf Spotify oder schreibt uns auf Instagram unter achilles.running. Und damit tschüss, wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bleibt wie immer gesund und keep on running.